Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über den schmalen Grat zwischen Fürsorge und Selbstaufopferung bei der Pflege von Angehörigen. Wir wollen ganz am Anfang euch so ein bisschen in diese Situation mal mit reinnehmen, wie das für einen Menschen ist, der jemanden pflegt. Und wenn ihr euch jetzt wirklich mal die Situation vorstellt, dann finde ich, kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass es jetzt in erster Linie ja meistens um den Menschen geht, der erkrankt ist. Also egal, auf wen ich treffe, Menschen fragen, Mensch, wie geht's denn deinem Mann oder deiner Frau oder deinem Freund oder so? Und man selber rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Ich hatte neulich tatsächlich eine Klientin in der Beratung, die in einer Situation war, die hat ihren krebskranken Mann gepflegt, jetzt ein Jahr lang. Und die hat zu mir gesagt, ich komme nicht mehr vor. Also ich existiere quasi nicht mehr. Seit einem Jahr komme ich nicht mehr vor. Und das war so das, was als allererstes kam, wo ich so das Gefühl hatte, da leidet sie am allermeisten drunter im Moment.
Ja, und sie verschwindet auch ganz, ne? Ja. Also mit ihren Bedürfnissen, mit ihren sonstigen Freizeitaktivitäten, die das gewohnte Leben vorher ausgemacht haben. Und plötzlich steht die Welt Kopf für den Erkrankten, aber mindestens genauso für den Angehörigen, der damit auch aus nächster Nähe was zu tun hat. Und das wird, so wie du das beschreibst, Maja, ganz oft übersehen. Das habe ich auch in der Reha-Klinik. Da habe ich dann die neurologischen Patienten nach einem Schlaganfall zum Beispiel. Und wir kümmern uns in den Therapien ganz, ganz stark um den Patienten. Und die Angehörigenarbeit, die kommt dann oft zu kurz. Und da fehlt oft was. Und da muss man selber auch als Therapeutin darauf achten, dass man die Angehörigen mit ins Boot holt, weil sonst kann das Ganze gar nicht zu Hause gut funktionieren.
Also da ist ja auch Aufklärung ganz wichtig, dass auch die Angehörigen mit aufgeklärt werden, auf welchem Stand sich der Kranke oder die Kranke gerade befindet und was funktioniert und was nicht funktioniert. Und auch in Kliniken zum Beispiel hat man ja als Angehöriger das Recht gar nicht. Also erstmal muss man ja sowieso verheiratet sein, um überhaupt irgendeine Information zu bekommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man dann auch mit dem Menschen, um den man sich kümmert, mal spricht und sagt, du, lass uns doch gemeinsam zu manchen Terminen gehen, dass ich einfach auch informiert bin und dass ich auch weiß, wie die Situation gerade ist oder was auch auf mich zukommen kann.
Ja, das ist auch für die Angehörigen ganz wichtig, ne, zu hören dann, in dem Fall von einem außenstehenden Experten, wo steht der Betroffene und dass man das auch einordnen kann im täglichen Alltag, dass man auch weiß, okay, das kann der andere jetzt gar nicht, das ist keine böse Absicht, er kann es an dem Punkt nicht.
Was noch wichtig ist, außer dass natürlich die Bedürfnisse total zu kurz kommen als Pflegender oder Pflegende, sind auch die Gefühle. Wenn man sich so eine Situation vorstellt, es ist ja häufig auch so, dass ich eine bestimmte Beziehung zu meinem Angehörigen hatte und mit einer Krankheit, besonders bei Krankheiten, die chronisch oder lange andauern oder auch die im schlimmsten Fall irgendwann zum Tod führen, ist es so, dass sich die Beziehung ja auch verändert. Und die emotionale Situation verändert sich auch. Also die eigenen Gefühle werden zurückgestellt. Und häufig ist es ja auch so, dass man dann versucht, als Pflegender oder Pflegende immer stark zu sein und für den anderen da zu sein und die eigenen Gefühle auch dem anderen gar nicht so zuzumuten, weil man dann das Gefühl hat, oh Gott, jetzt hat er ja eh schon seine Last zu tragen und jetzt will ich nicht auch noch, dass der sich um mich Gedanken oder Sorgen macht. Und letztendlich ist es aber so, dass ich dann als Pflegender überhaupt nicht weiß, wohin mit meinen ganzen Gefühlen. Und gleichzeitig kriege ich ja aber im Zweifel auch weniger zurück, weil eben der andere mit sich und seiner Erkrankung beschäftigt ist.
Also ich bin emotional dann doppelt gefordert, ne? Ja. Also ich versuche dann selber als Angehöriger für den Erkrankten stabil zu sein und den anderen zu stützen und selber dann auch mich stabil zu halten. Und da bin ich ja doppelt gefordert. Und das Ganze betrifft ja auch aufgrund der veränderten Rollenverteilung. Ne? Also plötzlich ist man dann nicht mehr auf Augenhöhe, weil der andere jetzt hilfebedürftiger ist. Ne? Und auch die Aufgaben, die er vielleicht im gemeinsamen Leben übernommen hat, fallen ja dann auf den pflegenden Angehörigen. Also da bin ich ja dann auch in der Mehrfachbelastung drin oder auch, dass ich mehr kompensiere von dem, was jetzt auch noch zu tun ist. Ne?
Ja, und gleichzeitig fehlen mir ja aber meine Tankstellen, weil ich habe im Zweifel keine Zeit mehr, zum Joggen zu gehen, was ich immer gewöhnt war, oder ich habe keine Zeit mehr, mal ins Kino zu gehen oder einen Tag Auszeit zu nehmen oder mich mit Freunden zu treffen, weil ich die ganze Zeit gefordert bin. Also das heißt tatsächlich, wir verbrauchen viel mehr Kraft und Energie oder brauchen viel Kraft für diese Zeit und können aber weniger tanken und weniger Energie wieder speichern, weil wir dazu oft die Möglichkeit gar nicht haben oder sie auch nicht sehen in dem Moment.
Und das ist die Dilemmasituation. Ja. Ne? Also wir sind total gefordert als pflegende Angehöriger und kommen mit dem Regenerieren, kommen wir gar nicht mehr gut hinterher. Und wenn das ein Dauerzustand ist, dann ist die Gefahr ganz, ganz stark gegeben, dass ich ausbrenne als pflegender Angehöriger. Also das kann ich auf Dauer gar nicht leisten. Ne? Und dann ist die Frage, wie komme ich jetzt raus aus dieser Dilemmasituation? Und da hilft dann schon auch nochmal so ein ganz wachsamer Blick. Das bespreche ich auch gerne mit den Angehörigen, diese Haltung, ja, wenn sie jetzt ausfallen, weil sie nicht stabil bleiben, dann haben weder sie etwas davon, noch der Angehörige, um den sie sich kümmern. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie stabil bleiben, also auch wieder mehr in den eigenen Fokus reinzukommen, der sonst so brach lag. Ne?
Und da finde ich, ist es auch, ich meine, ausbrennen können wir ja auch über zu viel Arbeit jetzt im Job. Aber es gibt schon einen Unterschied, weil wenn jemand krank ist, dann geht es ja im Zweifel um einen besseren oder einen schlechteren körperlichen Zustand, der im Zweifel im allerschlimmsten Fall auch zum Tod führen kann. Ja. Und da erlebe ich schon, dass Menschen dann viel schneller das Gefühl haben, oh, jetzt reiße ich mich doch noch mal ein bisschen zusammen und ich gebe noch mal meine letzte Kraft, weil sonst kann dem anderen was passieren. Ja, also da geht es ja wirklich um viel. Es geht ja um einen Menschen. Und da hilft wirklich diese ganz pragmatische Frage, geht es jetzt um Leben und Tod? Passiert dem anderen in dieser Stunde etwas, wenn ich mich jetzt 15 Minuten auf mein Sofa lege und mal kurz die Augen zumache und einen Powernap mache zum Beispiel? Ist es für den anderen jetzt wirklich eine Gefahr oder ist es keine Gefahr? Und da hilft es auch, in so ganz kleine Einheiten zu gehen, dass man dann wirklich sich überlegt, so jetzt im Moment ist mir eigentlich nach Kraft, jetzt bräuchte ich eigentlich irgendwo eine Tankstelle und ist es jetzt okay, wenn ich mir das jetzt im Moment leiste?
Ja, und dann ist es auch so, dass diese Pausen, die wir zum Regenerieren brauchen, dass sie dann als pflegender Angehöriger vielleicht kürzer sind, aber dann bitte auch häufiger, damit wir regenerieren können als pflegende Angehörige. Ne? Also manchmal wartet man vielleicht innerlich auf die große, große Pause, aber die kommt dann nicht. Und das ein wichtiger Schritt ist im Alltag, sich immer kleine Freiräume zu nehmen. Also hier mal eine kleine Insel, da mal ein kleiner Freiraum. Da ist es ganz wichtig, sich die Erlaubnis zu geben, ich nehme jetzt diesen Freiraum und auch diesen Freiraum zu schaffen, indem ich ein Netzwerk aufbaue. Weil wenn ich versuche, immer das ganze Pensum alleine zu schaffen, das ist dann wirklich nicht mehr schaffbar. Und wenn ich aber dranbleibe, mir ein Netzwerk aufzubauen, das kann ein professioneller Helfer sein, das kann ein ehrenamtlicher Helfer sein, das kann auch ein Freund, eine Freundin sein, Verwandte, also die mir auch mal Sachen abnehmen. Und dadurch schaffe ich ganz kleine Freiräume, die ich dann zum Regenerieren auch nutzen kann.
Ja, da fällt mir gerade eine Klientin ein, die ich schon jetzt, glaube ich, im vierten Jahr betreue. Und die pflegt ihren Mann, der an Krebs erkrankt ist und nicht mehr arbeiten kann. Und die hat neulich zu mir gesagt, nee, also Freiräume habe ich nicht, Spielräume habe ich keine. Und das habe ich den Eindruck, ist immer das erste Gefühl von Pflegenden ist dieses, nee, das gibt es in meinem Fall nicht mehr. Und dann sind wir so weiter in kleinere Einheiten gegangen. Ja. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie denn früher gemacht, um sich zu entspannen? Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich tut mir Therme total gut. Und das schaffe ich jetzt aber nur noch einmal im Monat. Und dann hat sich das schon wieder so ein bisschen relativiert, weil einmal im Monat ist ja nicht nichts. Ja, ja. Das ist ja schon mal toll. Da ist sie einen Tag in der Therme, da hat sie jemanden zu Hause, der dann ihrem Mann das Essen bringt und den Mann betreut. Dann haben wir überlegt, was kann man denn aus dem Thermebesuch machen, weil sie selber geht in die Therme, weil sie Arthrose hat und Gelenkschmerzen, vor allen Dingen in den Füßen und in den Knien. Und dann habe ich vorgeschlagen, machen Sie doch ein warmes Fußbad. Und es ist dann zwar nicht wie ein Tag in der Therme, aber trotzdem erinnert es den Kopf an diesen Tag in der Therme und das aktiviert ja schon was im Körper. Und auf der anderen Seite sind es wenigstens die Fußgelenke, die dann entspannen und die sich dann gut anfühlen. Und wenn man sich dann hinsetzt und sich wirklich konzentriert auf dieses warme Wasser und die Füße, die jetzt in dem warmen Wasser sind und die Gelenke, die jetzt gerade weniger schmerzen, dann ist es auch schon ein Spielraum, den man genutzt hat.
Da sind die kleinen Lücken, ne, in die die Person dann hineingehen kann. Und das ist natürlich nicht wie das große Original mit der Therme. Und trotzdem darf man diese Wirkung nicht unterschätzen, die es dann auch hat. Das sind so diese ganz, ganz kleinen Inseln, die einen auch durch den Tag bringen können.
Und ich finde, was schon auch hilft, ist, den Blick auf das Positive zu wenden. Also es ist ja schon so, wenn jemand krank ist, dass sich die Prioritäten ändern und dass man dann auch oft in der Beziehung nochmal eine ganz andere Qualität empfindet. Es gibt Momente, in denen man sich dem anderen so nah fühlt oder so intensiv wahrnimmt, wie das sonst gar nicht möglich wäre, wenn diese Situation nicht wäre, wie sie wäre. Und das ist ja auch ein Gewinn. Also das klingt zwar komisch, weil die Situation ist natürlich nicht ein Gewinn, aber diese Qualität so wahrzunehmen und auch dann Dinge zu haben, die vielleicht sonst eine Hürde sind für mich, aber wo ich dann plötzlich denke, ah ja, da habe ich jetzt aber andere Probleme in meinem Leben, das schaffe ich jetzt mit links.
Ja, das relativiert sich dann, ja. Ne? Weil man eigentlich gerade ein viel größeres Thema auch zu meistern hat. Und bei den Prioritäten setzen, das bezieht sich auch auf die Kontakte, die einen umgeben, dass wir auch nochmal die Chance haben zu prüfen, welche Kontakte tun mir gerade gut oder welche ziehen mehr Energie, weil jeder meint, es besser zu wissen und redet da rein. Ja, also und auch so dieses im Kleinformat etwas machen, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht mehr Zeit habe, lange mit meiner Freundin, mit meinem Freund mich zu treffen, weil ich so eingespannt bin, vielleicht hilft mir dann ein Telefonat. Mhm. Und wenn ich aber merke, oh, ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit für ein Telefonat, dann hilft es auch zu sagen, aber ich habe jetzt 20 Minuten und die nutze ich jetzt. Und vielleicht sage ich auch direkt beim Beginn, du, ich habe jetzt nur 20 Minuten, ich komme jetzt gleich zur Sache. Also, dass man das trotzdem auch nutzt und nicht sagt, ach, das passt jetzt überhaupt nicht rein, sondern es können auch kurze Telefonate sein, wo man merkt, da hat jemand Anteilnahme.
Ich höre auch immer wieder von Angehörigen, dass sie von anderen Menschen in ihrem Umfeld mitleidig behandelt werden und dass ihnen das überhaupt nicht hilft. Und das ist auch so ein Thema, dass man dann in so Situationen lernen kann, sich sehr klar auszudrücken und zu sagen, du, das brauche ich und das brauche ich nicht, weil ganz häufig ist das Umfeld ja auch mit verunsichert und häufig geht es ja auch da um schwere Themen oder um Tabuthemen wie den Tod zum Beispiel, über den keiner reden will. Auch wenn er sich irgendwie schon so mit im Raum befindet und wir wissen, der andere, dem sein Leben ist, vielleicht noch stärker begrenzt als jetzt mein eigenes als gesunder Mensch. Aber dass es dann auch ganz wichtig ist zu sagen, du, genau so kannst du mir helfen. Also auch vom Freundeskreis Hilfe zu holen und da klar zu sein und zu sagen, so, das Mitleid hilft mir im Moment nicht. Das ist ja auch eine Verschiebung der Augenhöhe. Aber was mir helfen würde, wäre, wenn du zum Beispiel mir jetzt zuhörst und ich einfach mal 10 Minuten reden kann, wie meine Situation gerade ist.
oder den anderen auch einspannen für ganz praktische Handlungen. Du, ich brauche jetzt jemanden, der mir da mal zur Hand geht, ja. Das hat vielleicht vorher mein Mann gemacht, der kann das nicht mehr und vielleicht kannst du das ganz pragmatisch übernehmen. Und genauso auch immer wieder zu schauen, was kann der kranke Angehörige tatsächlich noch oder in welcher Tagesform ist er? Es gibt ja gute und schlechte Tage. Und dass man auch schaut, ist vielleicht heute ein guter Tag, wo ich dem kranken Angehörigen auch mehr zutrauen darf und nicht automatisch das immer übernehme, weil ich denke, das kann er nicht, weil er es gestern nicht konnte. Also auch da eine Gratwanderung, wo kann ich dem kranken Angehörigen durchaus auch hier und da wieder mehr zutrauen oder ihn ein Stück einbinden, auch wenn es dann vielleicht länger dauert. Aber er hat sich dann zum Beispiel selber angezogen. Mhm. Ja, es dauert länger, aber sich die Zeit dann auch gemeinsam zu lassen.
Ja, oder er ist vielleicht auch nicht so ordentlich angezogen, wie mir das gefallen würde. Ja, aber dann auch zu sagen, okay, aber er hat es selber geschafft. Ja, es ist ganz wichtig für Menschen auch selber das Gefühl zu haben, ich bin selbst wirksam und ich kann auch einen Beitrag leisten. Ich bin für was gut. Es ist ja keiner gerne einfach nur ausgeliefert. Und vielleicht ist es auch nochmal so ein Aspekt, das im Kopf zu behalten, dass man auch sagt, ja, der andere braucht auch Aufgaben.
Ja, und dann sind es vielleicht auch Aufgaben, wenn es noch geht, ne, zu sagen, du, dann deck mal den Tisch und dann ist es vielleicht etwas anders gedeckt. Also auch das ist ja ganz wichtig, möglichst viele Alltagstätigkeiten selber als Erkrankter ausführen zu können, um auch drin zu bleiben. Also das ist die Therapie im Alltag. Und selbst wenn man sich das in kleinere Happen aufteilt, ja, vielleicht kann der Erkrankte nicht einen großen Einkauf schaffen, aber dann schickt man ihn vielleicht für kleinere Sachen zum Einkaufen. Wenn ich jetzt an die Schlaganfallpatienten denke, die vielleicht auch jetzt nicht so schwer tragen können und nicht so gut gehen können, aber dass man schaut, dann nimmt er eben einen Teil vom Einkauf mit und bleibt drin sozusagen. Und was ich grundsätzlich schön finde als Haltung, weil du ja auch bei Desideria Care involviert bist, Maja, das habe ich da als Zitat gehört. Das fand ich ganz, ganz schön, diese Verantwortung in der Pflege. Das ist kein Sprint, sondern das ist ein langer Marathon. Und diese Haltung, finde ich, das ist ganz hilfreich, auch dieses Bild, sich die Kraft gut einzuteilen, weil das ist nicht nächste Woche wieder rum, sondern das ist wirklich ein langer Prozess, weil es eine chronische Erkrankung ist oder eine progrediente Erkrankung, wo es schlechter wird. Und sich dann auch immer wieder herzuholen in seinem eigenen Bild, aha, wenn das ein Marathonlauf ist, okay, welche Stationen helfen mir, ne? Also beim tatsächlichen Marathon habe ich ja auch Stationen, wo ich mit Wasser versorgt werde, wo mich jemand anfeuert, ja? Oder
mir wird Obst gereicht.
Ja, der Energieriegel, ne? Was gibt mir ganz schnell wieder neue Kraft? Und manchmal muss es dann schnell gehen, ne? Also das ist dieses Nachladen der Energie im Alltag, das muss dann auch manchmal kurz und knackig sein, damit ich wieder ein Stück weiter machen kann als Angehöriger.
Wir haben euch heute als Übung die sogenannte Bedürfnislandkarte mitgebracht. Und wenn ihr euch mal vorstellt, ihr habt eine Landkarte vor Augen, da ist ein See drauf und ein Fluss mit einer Brücke und Wege, die führen in die Berge und dann gibt es auch einen Wald und oben drüber ist der Himmel, da gibt es Wolken oder es gibt auch einen Wind, vielleicht auch einen Aufwind. Und ihr stellt euch so diese Landkarte vor und da gibt es, wenn man das jetzt mal benennt, unterschiedliche Plätze. Also es gibt den Sprung ins kalte Wasser, wenn man von dem Steg in den See rein springt oder es gibt Abtauchen oder es gibt auch im Wasser Rettungsreifen und es gibt auch ein kleines Bötchen, in das ich einsteigen kann. Und auf dem Land gibt es den Fußweg, die Sackgasse, es gibt Durststrecken, es gibt Weggabelungen, Lichtungen, es gibt auch eine Schutzhütte und Hüttengaudi vielleicht. Und dann gibt es auch einen steilen Aufstieg oder auch Bereiche, wo man über Stock und Stein wandern muss. Es gibt einen Abgrund und Nebel und einen Unterschlupf. Und im Wald gibt es lauter Bäume und vielleicht sieht man den Wald vor lauter Bäumen gar nicht. Und dann gibt es noch eine Sprungschanze, eine Ödnis, eine Alm, eine Gratwanderung. Es gibt auch ein Ziel oben auf dem Gipfel. Und ihr stellt euch jetzt diese Landkarte vor, so wie sie euch gefällt, und überlegt euch mal, wo befinde ich mich da gerade? An welchem Platz befinde ich mich gerade? Und dann überlegt ihr im nächsten Schritt, was ist mein eigentliches Bedürfnis jetzt? Was würde ich jetzt brauchen? Brauche ich vielleicht die Kraftquelle, wo ich klares Wasser trinken kann? Oder brauche ich vielleicht gerade einen Unterschlupf? Oder wenn ihr euch gerade beim Sprung ins kalte Wasser befindet, brauche ich vielleicht die Sonnenbank als nächstes oder die Wiese, wo ich auch den Boden unter mir spüren kann? Und dann überlegt ihr euch im nächsten Schritt, wie kann ich denn da hinkommen oder wie kann ich das konkret in meinem Alltag umsetzen? Also wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe nach der Sonnenbank, wo kriege ich Wärme her, wo kriege ich Licht her, wo kriege ich das Gefühl von Geborgenheit her? Und es kann zum Beispiel einfach nur sein, dass ihr euch in eine gemütliche Decke auf euer Sofa einkuschelt und euch einen warmen Tee in die Hand nehmt und einfach mal 5 Minuten nur für euch ganz alleine da sitzt und an die Sonnenbank denkt.
Ja, wenn wir nochmal mit euch zusammen Rückschau halten, was wir erarbeitet haben. Wir haben erstmal die Situation beschrieben, in der sich die pflegenden Angehörigen befinden und die Dilemmasituation erörtert und dann auch zusammengestellt, was hilft uns denn, diese Dilemmasituation zu überwinden, was gibt es da für Möglichkeiten und am Ende auch die Übung mit der Bedürfnislandkarte. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch, gerade auch als pflegende Angehörige, immer wieder kleine Freiräume, um nachzutanken.
Und eine schöne Sonnenbank.